ARD. SWR Kultur. Forum.
Demokratie auf dem Prüfstand. Welches Signal sendet Baden-Württemberg? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen von Schwarz und Grün ging es am Sonntag in die Wahlkabinen und Kopf an Kopf endete die Wahl. Özdemir gewinnt mit einer Nasenlänge Vorsprung vor Hagel. Und die nächste Wahl folgt auf dem Fuße. Auch in Rheinland-Pfalz spielen die Wähler Schicksal. Es bewegt sich etwas in Deutschland. Aber wie, wohin, warum, das wollen wir in dieser Sendung herausfinden. Im Forum in SWR Kultur diskutieren Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, Professor Dr. Andreas Rötter, Historiker von der Universität Mainz und Leiter der Denkfabrik Republik 21, die sich dem Gedanken der Bürgerlichkeit verschrieben hat, sowie Eva Quadbeck, Chefredakteurin beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, kurz RND. Sie und ihre Kollegen berichten von Berlin aus für verschiedene regionale Zeitungen. Frau Quadbeck, manche halten den Montag nach der Wahl für spannender als den Wahlsonntag. Wie ergeht es Ihnen?
In dem Fall war der Wahlsonntag ja tatsächlich sehr spannend, dadurch, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen war. Und der Montag ist ja dann immer so Wundenlecken, Nachlese und Blumensträuße und aber auch nochmal der Tag der Floskeln. Und jetzt in dem Fall war es in Berlin ein Tag, an dem nur die Grünen noch was zu feiern hatten. Bei Union und SPD herrschte absolute Katerstimmung, schlechte Stimmung in den Parteigremien. Und ja, wenn man jetzt auf die Wahlen in 14 Tagen schaut, dann gilt bis dahin Faust in der Tasche machen und Hoffnung im Herzen haben.
Herr Rötter, genau genommen war die Wahl in Baden-Württemberg sehr übersichtlich. Die Wähler mussten nur die Frage entscheiden, ob das Land von einer grün-schwarzen oder schwarz-grünen Regierung geführt wird. Nun sitzen im Landtag 56 Grüne und 56 schwarze Abgeordnete. Wer ist nun Koch und wer ist Kellner? Jens Spahn denkt sich das auch und sagt, teilen wir uns doch die Jobs.
Zunächst einmal war die Wahl in Baden-Württemberg ein Duell, das keines war. Das Ergebnis hat im Grunde vorher festgestanden. Sie haben das gerade gesagt. Die Frage war, regiert die CDU mit einem kleinen Vorsprung oder die Grünen? Das Ergebnis am Ende ist dasselbe. Grundsätzlich sagen sie demokratisch, wer mehr Stimmen hat und wenn es auch nur eine ist, hat gewonnen. Insofern ist das ja eine aus CDU-Sicht irgendwie nachvollziehbare Debatte, aber zugleich Spiegelfechterei. Dass die Grünen dieses Ansinnen ablehnen, ist aus Sicht der Grünen klar. Aber wenn wir darüber reden, reden wir wirklich an den Problemen des gestrigen Tages vorbei. Denn dass das Ergebnis von vornherein klar war, dass die Wähler im Grunde keine Wahl hatten, dass wir in Deutschland seit fast 20 Jahren keine echten Regierungswechsel mehr haben, seit 20 Jahren jedenfalls auf Bundesebene. Das führt dazu, dass der politische Wettbewerb in Deutschland mehr oder weniger stillgestellt wird. Jedenfalls erleben wir eine Lähmung der Demokratie. Und dass wir keine echten Regierungswechsel mehr haben, sondern nur noch diese Scheingefechte wie gestern, das ist ein echtes Problem für die Demokratie. Die Demokratie lebt vom friedlichen Wechsel. Und wenn wir keine Wechsel haben, haben wir ein Problem.
Na, da haben wir den Titel immerhin richtig gewählt, nicht? Demokratie auf dem Prüfstand. Herr von Lucke, Cem Özdemir ist bald der mächtigste Ministerpräsident Deutschlands, mächtiger als Söder oder Wüst. Mit einer eingespielten Koalition und einer satten Mehrheit kann er alle Fragen, auch die der Verfassung, ohne Rücksicht auf die Opposition gestalten. Noch redet Özdemir von Baden-Württemberg, aber was hat er bundespolitisch vor? Mutmaßlich?
Naja, das bleibt es abzuwarten. Aber zunächst einmal muss man ja doch wohl sagen, dass durchaus ein kleiner Unterschied darin besteht, ob ein grüner Ministerpräsident, dem vor wenigen Monaten noch kein Mensch es zugetraut hätte, dieses Bundesland wieder zu gewinnen, gewonnen hat, oder der schwarze Herausforderer, also der Mann der CDU. Insofern würde ich Herrn Rötter da eingangs sofort fundamental widersprechen. Es ist ja ironischerweise so, man könnte es genau andersherum drehen. In der Tat ist genau diese Wahl in Baden-Württemberg noch einmal eine klassische altbundesrepublikanische Wahl gewesen, der klassischen Konstellation, eine Partei der linken Mitte, in diesem Falle also nicht die SPD, wie wir es eigentlich gewöhnt sind, sondern die Grünen, haben sich in der Konkurrenz erstaunlicherweise gegenüber dem klassischen Herausforderer der Partei der rechten Mitte durchgesetzt. Das ist die klassische Konstellation. Insofern ist es ein bemerkenswerter Wahlkampf gewesen. Kein Mensch hätte es den Grünen zugetraut, dass sie das schaffen, noch vor wenigen Monaten. hatten. Jeder hat geglaubt, Herr Kretschmann ist ein Solitär, Özdemir wird das gar nicht schaffen können. Insofern glaube ich keineswegs, dass diese Wahl nun sonderlich zur Politikenthaltung beigetragen hat. Wir könnten auch noch ein anderes Phänomen hinzufügen. Das, was wir ja tatsächlich, und darauf spielt Reuter sicherlich an, mit Blick auf den Osten als Vorschein erleben. Eine andere Konstellation, wo wir zunehmend große koalitionäre Konstellationen nur noch in Abwehr der AfD erleben. Das ist im Südwesten gerade ausgeblieben. Die AfD ist für ihre Verhältnisse schwach geblieben. Sie wollte über 20% erzielen und wir erinnern daran, sie hat bereits 2016 15% oder gar 16% in Baden-Württemberg erzielt, hat sich jetzt auf 18% gesteigert. Das ist immer noch sehr viel vor dem Hintergrund der enormen Skandale, aber es hat gezeigt, bei einer Konkurrenz, einer echten Konkurrenz, einer Auseinandersetzung, bei ausgesprochen großer Wahlbeteiligung ist eine AfD nicht zwingend zum Sieg verdammt, sondern im Gegenteil, es kann eine spannende Auseinandersetzung geben zwischen zwei hinreichend unterschiedlichen Kandidaten, bei dem der ausdrücklich Stärkere gewonnen hat.
Ich würde den Scheinwerfer jetzt am Anfang gern nochmal auf alle Parteien richten und damit auch auf die Kleinen, auf die Verlierer, auf die Linke, die FDP und jetzt erst einmal die SPD. Die Volkspartei, die es mit Ach und Krach über die 5%-Hürde geschafft hat, oder ist die SPD gar keine Volkspartei mehr? Und wenn nicht das, was ist sie dann?
Also die SPD ist garantiert keine Volkspartei mehr. Eine Volkspartei kennzeichnet, dass sie dauerhaft über 30% liegt und auch feste Milieus hat, die sie wählen. Das ist bei der SPD schlicht und ergreifend nicht mehr der Fall, dass sie nochmal in einem Bundesland über 30% kommen, ist Glücksfall. Bundesweit stehen sie bei 14-15%. Bei den Sozialdemokraten ist das Problem, dass sie immer die falschen Schlüsse aus ihren Wahlniederlagen ziehen. In der Regel ist es so, dass wenn sie solche Klatschen wie jetzt in Baden-Württemberg abbekommen, sich darauf besinnen zu sagen, wahrscheinlich haben wir nicht genug Sozialdemokratie pur gemacht, wahrscheinlich waren wir nicht links genug und müssen das jetzt entsprechend ausgleichen. Das ist das Problem und das ist auch das große Missverständnis der SPD. Und die Befürchtung ist, dass sie es diesmal wieder so machen. Sie haben ja jetzt erstmal gar nicht reagiert, genauso wie die Union, weil man halt bis zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz diese Debatten nicht haben möchte. Aber dass man sich total von den Wählern entfernt hat und dass man einfach nicht mehr den Ton der früheren Klientel trifft, das ist etwas, was die Sozialdemokraten komplett ausblenden. Und das war ja zum Beispiel auch so nach den Wahlen in Nordrhein-Westfalen, wo die SPD Hochburgen an die Union und in Teilen eben auch viel an die AfD abgeben mussten, wo die Klientel der SPD, die Arbeiterklientel zur AfD übergelaufen ist. Und auch das hat man einfach nur noch mit einem Achselzucken hingenommen. Und solange die Sozialdemokraten sich so strategisch aufstellen, werden sie weiter in der Wählergunst sinken. Und je nachdem, wie Rheinland-Pfalz ausgeht, kann das dann auch nochmal zu einem großen Problem der Koalition werden. Ich würde gerne noch ganz kurz auf einen Punkt von Herrn Rödder reagieren, weil er ja sagte, die Wähler hätten keine Wahl gehabt. Ich finde, dass sie, also natürlich hatten sie sehr wohl eine Wahl, das hat Herr Lucke ja auch gerade schon beschrieben, und es ist so, dass es immer noch bei einer Mehrheit in der Bevölkerung den Wunsch gibt, dass Wahlen in der Mitte stattfinden und dann eben auch in der Mitte gewonnen werden. Und eine Koalition, die sich aus konservativen Grünen und einer Union zusammensetzen, ist dann eben ein klassischer Wahlsieg in der Mitte. Und die Tatsache, dass die Wahlbeteiligung so gestiegen ist, hat ja auch gezeigt, dass die Leute der Meinung waren, dass es um etwas geht.
Und in zwei Wochen folgt dann schon die Wahl in Rheinland-Pfalz. Der nächste Stressor für die ohnehin gestressten Parteien. Dort regiert Alexander Schweizer, SPD, gemeinsam mit der FDP und den Grünen. Der Herausforderer ist Gordon Schnieder von der CDU. FDP, BSW, Linke und Freie Wähler ringen laut Umfragen mit der 5%-Hürde. CDU und SPD liefern sich vorne ein Kopf-an-Kopf-Rennen, so ähnlich wie in Baden-Württemberg, und die Plätze 3 und 4 scheinen für AfD und Grüne gesetzt zu sein. Gibt es nun Lehren oder Impulse aus Baden-Württemberg für Rheinland-Pfalz? Herr Rödder, Sie sind ja nun Mainzer, Sie wissen das wahrscheinlich am besten.
Ja, und ich würde gern schon noch mal sagen, das ist ja schon richtig, dass es einen Unterschied zwischen den Grünen und der Union gibt, zwischen Özdemir und Hagel gab. Aber ich will auf eines nochmal hinweisen. Es war von vornherein klar, dass diese beiden miteinander koalieren würden. Insofern ging es ja nicht um die Frage, habe ich diese Regierung oder jene, sondern um die Frage, welchen Ministerpräsidenten habe ich in dieser Regierung. Und dasselbe steht uns mit etlicher Wahrscheinlichkeit in Rheinland-Pfalz auch bevor. Die Union steht vor der Frage, mit welcher linken Partei sie regiert. Mit den Grünen in Baden-Württemberg, mit der SPD wahrscheinlich in Rheinland-Pfalz, sollte es nicht zu Rot-Rot-Grün kommen, was nicht so wahnsinnig wahrscheinlich ist. Aber so ist das Ergebnis, das zu erwarten ist, dass es eine rot-schwarze oder schwarz-rote Regierung gibt. Ich halte nochmal danach, auch wenn wir von der Mitte reden, es schiebt sich alles in dieser Mitte zusammen und wir haben keinen echten politischen Wettbewerb mehr. Manuel Hagel hat keinen politischen Wettbewerb geführt. Er hat ja alles, was kontrovers war, auch vor dem Parteitag der CDU-Bundespartei in Stuttgart abgeräumt. Und auch in Rheinland-Pfalz findet ja kein Wahlkampf um echte Alternativen statt.
Naja, da haben Sie natürlich recht. Aber ich finde das eine, um nochmal bei Hagel zu bleiben und dem ungeheuer gescheiterten Wahlkampf der Union, hat mit dem anderen nicht zwingend etwas zu tun. In der Sache ist es ja richtig. Sie beschreiben die Tatsache, dass wir es klassischerweise, ob der Tatsache, dass wir es mit einer erstarkten AfD zu tun haben, zum Dilemma vieler Konservativen, weil diese AfD ersichtlich nicht regierungsfähig ist, übrigens auch nicht, nennen wir es, moderations- oder sich moderierend willig ist, also nicht willig ist, auf die wirklichen Verhältnisse der Bundesrepublik einzustimmen, also bekanntermaßen gerade nicht den Weg der Grünen geht, sich zu moderieren, sich anzupassen, mehr in die Mitte zu gehen, sondern immer radikaler wird, diese Tatsache verhindert ist, dass sie eine echte Koalitionspartnerin sein kann. Vor diesem Hintergrund ist es richtig, wir haben es nicht mehr zu tun mit der Konstellation einer Koalition klassischerweise auf der konservativen Seite. Und dafür übrigens ist natürlich Baden-Württemberg auch ein Fanal. Der Verlust der FDP, das Ausscheiden der FDP, das ich für final halte. Ich glaube, das ist das Totenglöcklein, das der SPD geschlagen ist. Wir werden keinen zweiten Lindner erleben, nachdem er sich auch so doch recht schnell vom Acker gemacht hat, ohne Gruß in den Urlaub verabschiedet. Wir erinnern uns alle nach der letzten Bundestagswahl. Das wird keine Wiedergeburt ein zweites Mal geben. Von daher ist die klassische Konstellation auf der konservativen Seite, nämlich CDU, CSU mit FDP, für unabsehbare Zeit Geschichte. Damit ist diese Konstellation hinfällig. Und in der Tat, diese AfD, die für mein Verständnis aber eindeutig nicht koalitionstauglich oder auch nicht willig ist im moderaten Rahmen, verhindert ist, dass wir es zu klassischen Wechseln kommen sehen. Und das ist in der Tat mit Blick auf Rheinland-Pfalz absehbarerweise wieder ähnlich, wobei man auch da deutlich sagen muss, die Konstellation wird eine andere sein. Diese letzte Ampel, die wir dort erleben, wird ein weiteres Mal scheitern. Wir werden es mit dem, ich bin ziemlich sicher, zweiten Ausscheiden der FDP zu tun haben. Nachdem sie Baden-Württemberg als das Stammland nicht geschafft hat, wird sie auch in Rheinland-Pfalz ausscheiden. Und dann kommt es in der Tat zu der neuen Konstellation, da es dann für die Ampel nicht mehr reicht, dass, und das wäre meine Prognose, in dem Fall wahrscheinlich dann der Amtsinhaber, übrigens auch aufgrund einer fundamentalen Schwäche der Union, nämlich einem erneut schwachen Kandidaten in Rheinland-Pfalz, Herrn Schnieder, es diesmal der Amtsinhaber noch schaffen wird, Herr Schweitzer, und dann auf diese Weise dann eben rot-schwarz zustande kommen wird. Aber in der Tat, da ist was Wahres dran. Diese AfD verhindert es, dass wir die klassische Konstellation am Ende haben, echter Alternativität. Das ist richtig.
Darf ich aber an der Stelle etwas ergänzen, weil das ja ein Strukturproblem für die Demokratie und das Thema unserer Sendung ist. Wenn Sie sagen, Herr von Lucke, dass diese AfD, wo Herr Frohnmeier zwar der CDU eine Koalition, ein Koalitionsangebot macht, dass diese AfD in der Form, wie sie auftritt, nicht koalitions- und nicht regierungsfähig ist, ist das ja völlig richtig. Zugleich ist, was Sie, Herr von Lucke, sagen, aber natürlich auch nur Teil der Wahrheit. Denn wir haben es ja seit 10 Jahren oder 13 Jahren mittlerweile mit einem sich gegenseitig verstärkenden Prozess zu tun. Aus Radikalisierung der AfD auf der einen Seite, dem Ausschluss durch die Brandmauer auf der anderen Seite. Das ging ja schon 2013 so los. Und dieser Prozess hat sich immer weiter radikalisiert und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir durch die Brandmauer den Bereich der Wählerschaft, aus dem heraus Koalitionen gebildet werden, auf 75-80% des Wählerspektrums reduziert haben. Und dadurch haben wir eben diese Situation, dass diese Wechsel nicht mehr stattfinden. Die Union hat in ihrem Wahlkampf versucht, und sie tut es in Rheinland-Pfalz irgendwie auch, nicht anzuecken und in der Mitte irgendwie mitzugehen. Zugleich ist die Union darüber hinaus in der Strategie, strategischen Situation, dass sie angewiesen ist, und Friedrich Merz hat das ja auf dem Bundesparteitag ganz explizit gesagt, dass sie angewiesen ist auf eine Koalition mit linken Parteien. Da kommt aber die Frage auf, wie will die Union eigentlich die Reformpolitik machen, die sie ankündigt, wenn sie mit der SPD zusammen regiert? Wir sehen ja bisher, dass das über Ankündigungen nicht hinausgegangen ist. Und das Problem, das im Moment für unser politisches System entsteht, ist, dass die Union dadurch, dass sie an linke Parteien gebunden ist, Konzessionen an linke Parteien, darf ich das gerade zu Ende sagen, Konzessionen an linke Parteien macht, sich dadurch weiter schwächt, dadurch die AfD stärker wird und hier eine neue Repräsentationslücke entsteht und wir ein echtes Strukturproblem unseres politischen Systems haben. Ich will gar nichts bewerten politisch, ich will nur dieses Strukturproblem unserer Demokratie benennen.
Herr von Lucke, Sie fühlen sich jetzt herausgefordert, aber Frau Quadbeck ist erstmal dran.
Ja, das beschriebene Strukturproblem ist insoweit ja richtig. Nur gerade in Baden-Württemberg ist die AfD ein rechtsextremistischer Verdachtsfall laut Verfassungsschutz. Da hat die Union gar keine andere Wahl, als zu sagen, wir können mit denen nicht koalieren. Und das hat Herr Lucke ja auch richtig beschrieben, dass die einfach nicht koalitionsfähig sind. Wäre die AfD noch die Professorenpartei, als die sie gegründet wurde, dann hätten wir eine ganz andere Debatte. Und umso dramatischer ist es, um nochmal auf die FDP zu sprechen zu kommen, dass die Liberalen tatsächlich dabei sind, von der politischen Landschaft komplett zu verschwinden, weil sie natürlich eine bestimmte Klientel gebunden hat, den die Union gerade in wirtschaftlichen und sozialen Fragen oft zu weit nach links gerückt ist in Koalitionen. Sie war, ist in der Regel das ordnungspolitische Korrektiv gewesen. Sie hat gelegentlich ja auch Anflüge manchmal ins Populistische genommen, das haben sich die Liberalen so gegönnt und hat damit doch eine ganze Menge an Klientel gebunden, hat auch noch einen Puffer in der Parteienlandschaft dargestellt zwischen Union und AfD. Und wenn diese Partei sich nun in Luft auflöst, dann haben wir tatsächlich an der Stelle ein Problem, weil der Union dann eben tatsächlich nur noch linke Parteien in Baden-Württemberg, würde ich mal sagen, ist es nun wirklich eher eine Mittepartei, gerade die Grünen in Baden-Württemberg, aber grundsätzlich Parteien zur Verfügung stehen, die links von ihr stehen. Das ist ein Problem und ich sehe auch bei den Liberalen nicht, wie sie wieder hochkommen könnten. Da werden wir jetzt eher noch innerparteiliche Streitigkeiten erleben. Den Dürr werden sie auf Dauer absägen, aber sie haben
den Vorsitzenden.
Dürr, aktuell der Vorsitzende der Liberalen, genau, sie haben aber niemanden, der ihn ersetzen könnte.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Das Gedankengebäude des Liberalismus ist ja ein grundlegender Baustein unserer Demokratie. Ist das Verschwinden der FDP möglicherweise schlimmer für unser Gemeinwesen als das Aufkommen der AfD?
Nein, das halte ich für ausgesprochen überhöht, schon aus einem entscheidenden Grund. Ich nenne es den Parteiliberalismus, der eine große Tradition hat, gar keine Frage. Übrigens gerade in Baden-Württemberg, wo er als einziger Fall auch 7 Jahre den Ministerpräsidenten gestellt hat. Aber und übrigens auch natürlich mit Theodor Heuss den ersten Bundespräsidenten über 10 Jahre. Das ist schon eine wichtige Kraft, aber wir dürfen eines nicht vergessen. Der Bürgerrechtsliberalismus, der Linksliberalismus ist längst aus dieser Partei in weiten Teilen ausgewandert. Das, was die Freiburger Thesen von 72 gewesen sind, ist längst eher in der sozialliberalen Partei oder Sozialdemokratie oder auch bei den Grünen zu Hause. Also diese Fraktion hat die FDP schon lange verloren. Und das Problem scheint mir zu sein, dass diese Tatsache, dass sie sich sehr neoliberal verengt hat, also rein die wirtschaftsliberale Komponente betrieben hat und dann vor allem noch mit einem populistischen, ich nenne es mal AfD-Leitkurs, vom Schlage Kubikis sich vermählt hat. Das hat dazu geführt, dass dann ein Stück weit die Wählerinnen und Wähler unter Verlust der FDP bei der letzten Bundestagswahl fast zwingend beim Original, also bei der AfD gelandet sind. Und das ist das Problem, die Radikalisierung des alten FDP-Spruchs. Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, der wird jetzt von der AfD betrieben und deswegen glaube ich, ist das AfD-Aufkommen, das per se eine Dramatik darstellt. Weil es eben, und das ist doch der fundamentale Unterschied zu all den anderen Rechtsentwicklungen und manch anderen Ländern, die AfD sich eben nicht moderiert, sondern radikaler wird. Diese Tatsache macht die AfD als Phänomen zu der eigentlich dramatischen Erscheinung. So sehr ich es mir auch vorstellen könnte, dass wir eines Tages vielleicht noch den Verlust einer FDP als einer klassischen wirtschaftsliberalen Partei bedauern. Es tun jedenfalls jetzt schon die, die sagen, das ist in der CDU eines Friedrich Merz, der die schwarze Null geschliffen hat, jedenfalls ein Verlust, da bräuchte man eine FDP.
Aber ich teile, Herr von Lucke, Ihre Analyse nicht, dass der Wirtschaftsliberalismus der FDP zur AfD gewandert wäre. Die AfD ist doch wirtschafts- und sozialpolitisch ganz anders aufgestellt. Und wir müssen doch vielleicht das Ganze etwas größer im Blick haben. Mich nervt sowieso in Deutschland immer, wie wir die AfD, Stichwort gegen rechts und Brandmauer, und dann ganz aus deutschen Gesichtspunkten heraus sehen und uns vielleicht noch fragen, ob das ein Problem zwischen alten und neuen Ländern ist. Wir erleben doch einen Pendelschlag nach rechts in allen westlichen Gesellschaften. Und die entscheidende Frage, die wir im Moment erleben, ist die um die Vorherrschaft auf der politischen Rechten. Das ist im Moment in den 20er Jahren die entscheidende Debatte. In Italien hat diese Debatte, Stand jetzt, Giorgia Meloni gewonnen. In den USA hat das MAGA-Lager diese Debatte gewonnen. In Deutschland ist diese Frage offen. Kopf an Kopf liegen Union und AfD. Aber dass wir es hier mit einem Kulturwandel, mit einem Paradigmenwechsel zu tun haben, der die 20er Jahre in den westlichen Gesellschaften generell prägt, und dass die entscheidende Herausforderung die ist, wer hat eigentlich die Vorherrschaft auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Das haben wir in Deutschland so noch gar nicht realisiert. Und ich kann nur Frau Quadbeck zustimmen, dass die FDP dort ausfällt, ist für die Kräfteverschiebung, für das Kräfteverhältnis auf der politischen Rechten insgesamt ein ganz grundsätzliches Problem. Und dass die Union nicht erkannt hat, wie das Helmut Kohl immer getan hatte, dass die FDP eigentlich der natürliche Partner für eine wirtschafts- oder ordnungspolitisch orientierte Union sein würde, das halte ich auch für eine strategische Kurzsichtigkeit aus der Sicht der Union.
Ich würde gerne noch mal zwei Sachen sagen. Einmal zum Stichwort Brandmauer. Muss ich festhalten, Herr Röder, Sie sind derjenige, der jetzt dreimal schon Brandmauer gesagt hat. Also unser journalistischer Ansatz ist, dass wir gar nicht so viel über die Brandmauer berichten oder die Brandmauer kommentieren, sondern dass wir eher versuchen, inhaltlich darauf zu schauen, welche Angebote hat die AfD denn und wie würde sie das Land verändern, und darüber zu erklären, dass eben diese Koalitionen, die sich ja auch manche herbeiwünschen, also schwarz-blaue Koalitionen, dass die aus diesen Gründen nicht funktionieren können. Und wenn wir dann nochmal bei dem Punkt Wirtschaftsliberalismus sind, ist es richtig, das Parteiprogramm der AfD gibt so viel jetzt gar nicht für die Unternehmerschaft in Deutschland her. Interessant aber ist, dass für die Unternehmerschaft in Deutschland die AfD doch in vielen Punkten eine Projektionsfläche ist, was daran liegt, dass die so erst enttäuscht waren von Christian Lindner, der in der Ampel aus ihrer Sicht nicht geliefert hat, und nun enttäuscht sind von Friedrich Merz, der in der Bundesregierung, in der aktuellen Bundesregierung nicht liefern kann, weil er eben auf die SPD Rücksicht nehmen muss, weil er mit den Sozialdemokraten in einem Bündnis ist.
Eva Quadbeck, Chefredakteurin beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, Professor Dr. Andreas Rötter, Historiker von der Universität Mainz, und Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Wir diskutieren hier in diesem Forum in SWR Kultur zum Thema Demokratie auf dem Prüfstand. Welches Signal sendet Baden-Württemberg? Welche Signale? Alles ist ein bisschen kompliziert und die AfD macht es noch komplizierter. Nichts ist schöner oder gefährlicher in der Politik als ein wirkmächtiges Narrativ, je nachdem, ob es für oder gegen einen arbeitet. Wie kann denn die Union, von der wir gerade gesprochen haben, in dieser Situation jetzt mit diesen Wahlen das Momentum, den Genossentrend, den Zeitgeist wieder auf ihre Seite ziehen? Kann sie es überhaupt?
Das finde ich die entscheidende Frage, und ich glaube, wir sind bisher an der wirklichen Analyse dieser Wahl ein bisschen vorbeigeschrammt. Die ganze Debatte um die Frage, warum hat die Union so schwach abgeschnitten und warum hat sie übrigens die AfD, und ich wiederhole das noch einmal, nicht härter geschlagen, sondern ist bei der AfD, die ja wirklich die schlechtesten Voraussetzungen mitgebracht hat, Vetternwirtschaft enormen Ausmaßes, Eine außenpolitisch desaströse Performance zwischen Trump und Putin. Ein Spitzenkandidat namens Frohnmeier, der am Schluss in Baden-Württemberg nie aufgetaucht ist, beziehungsweise sowieso nie die Absicht hatte, in den Landtag einzuziehen. Warum ist es der Union in Baden-Württemberg nicht gelungen, stärker aus dieser Wahl hervorzugehen? Und das ist ein fundamentales Problem. Herr Hagel hat die Profilierung in beide Richtungen übrigens völlig unterlassen. Die Vorstellung, man könne im Schlafwagen in Stile eines Ankuschelns an den Kandidaten Özdemir wie von selbst in die Villa Reitzenstein einziehen, indem man letztlich jeden Konflikt vermeidet, indem man den Eindruck erweckt, so war es sogar überschrieben, ich bin der natürliche, ich CDU-Mann bin der natürliche Nachfolger des so geschätzten Vorgängers grüner Couleur von Winfried Kretschmann. Diese Vorstellung brach letztlich in dem Augenblick wie ein Kartenhaus zusammen, da Kretschmann sagte, mein Mann heißt Özdemir, das ist der Kandidat, den ich gutiere. Und in dem Augenblick, da diese Unterprofilierung mit einem Video konfrontiert war, was am Schluss fast das Einzige war, was von diesem Kandidaten in der Öffentlichkeit nennenswert in Erscheinung getreten
Eva.
Ist.
Rehbraune Augen, meinen Sie das?
Natürlich, selbstverständlich.
Oder meinen Sie den missglückten Erklärungsversuch zum Klimawandel?
Das folgte dann. In dem Punkt, Herr Röder, wäre doch die Antwort die gewesen, hätte sein müssen, wo ist die Profilierung in klassisch wirklich konservativer, meineswegen auch stärker wirtschaftspolitisch grundierter Weise und gleichermaßen auch in einer klaren Konfrontierung durchaus der Grünen. Denn das war der große Trugschluss, dass er glaubte, ich mache mich ziemlich glatt und mache mich geschmeidig. Es geht ja sowieso weiter. Ich reite auf den besseren Werten der Union und den vermeintlich desaströsen der Grünen sowieso ins Ziel. Özdemir hingegen hatte das Glück, dass seine Gegenstrategie genau aufgegangen ist. Er hat sich in der Tat von den Grünen maximal abgesetzt, den Grünen im Bund, und ist so mit dem Erfahrenheitsnimbus und der Tatsache einer kritischen Weltlage quasi dann der bessere, deutlich bessere Kandidat gewesen und hat eine klare, personalisierte Wahl gewonnen. Das scheint mir der Grundfehler der Union gewesen zu sein. Die Profilierung, die ja tatsächlich zu schwach war, nicht stärker gewagt zu haben und damit dann auch einer solchen Geschichte wie dem Video nicht so heillos unterlegen gewesen sein zu müssen.
Die Welt ist doch schön, wenn ich mit Herrn von Lucke absolut einer Meinung bin. Und ich könnte Ihnen im Moment, Herr von Lucke, gar nicht lebhafter zustimmen.
Aber dann widerspreche ich meinetwegen, Herr Röder.
Ich würde schon gerne darauf eingehen, weil ich das gerne noch mal zuspitzen würde. Aber Sie haben doch das Strukturproblem der Union in diesem Wahlkampf in Baden-Württemberg und seinem Vorlauf wie unter einem Brennglas liegen. Und es war doch Manuel Hagel, der auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart alles, was auch nur nach Kontroverse Roch von vornherein proaktiv abgeräumt hat, um bloß nirgendwo anzuecken. Also dieser Profilverzicht, von dem Herr von Lucke spricht, der war ja Programm für den Wahlkampf von Manuel Hagel. Und wir sehen doch jetzt, dass die eigentliche Botschaft für die Union aus diesem Wahlkampf sein müsste, der Verzicht auf Inhalte, der Verzicht auf Profil, die bloße Wendung nach innen. Ich meine, das war ja geradezu witzig zu sehen, gerade vor dem Hintergrund des Wahlergebnisses von heute, wenn man sieht, wie sich die Union auf diesem Parteitag selbst beschworen hat und immer gesagt hat, wir werden diese Wahlen gewinnen. Und das hat man sich dann so selbst beschworen. Und ich habe mich immer gefragt, woher wissen die das eigentlich schon? Und heute wissen wir es tatsächlich besser. Aber das heißt, dieser Profilverzicht, das muss doch eigentlich für die Union die Botschaft sein. Dieser Profilverzicht ist für die Union keine Lösung, sondern eine Gefahr. Aber wir sind doch genau mitten in dem jetzt auch am heutigen Tag schon. Deswegen, Frau Quadbeck, sagten Sie ja, der Tag danach ist der, wo die Dinge dann auch zurechtgeredet werden. Jetzt hat es heute aber doch schon wieder geheißen. Auch Friedrich Merz hat heute gesagt, ja, wir müssen jetzt die Reformen umsetzen. Naja, aber das waren die Reformen, deren Umsetzung ja von dem Parteitag bewusst ferngehalten worden waren. Die Union muss sich entscheiden, ob sie Reformen nur ankündigen will oder ob sie wirklich etwas machen will. Und das ist die Existenzfrage für diese Regierung. Und im Übrigen würde ich auch sagen, ich habe vorhin schon mal von einer drohenden Repräsentationslücke gesprochen, ich würde diese Frage anstelle der Union wirklich ernst nehmen, denn die SPD in Baden-Württemberg zeigt uns eine Existenzgarantie. Die hat niemand.
Ja, wenn ich das vielleicht noch mal aus Berlin spiegeln kann. Also das, was man vor der Wahl gehört hat, sowohl von Union und SPD, bei der Union, klar, die große Hoffnung, man wird die Wahl gewinnen, bei der SPD Augen zu und durch, weil man schon wusste, dass man einstellig wird, dass man so krachend abrutschend wird. Damit hatte man dann doch nicht gerechnet. Aber jetzt gehen eben beide Parteien, beide Koalitionsparteien angeschlagen aus dieser Baden-Württemberg-Wahl hervor, werden sich davon auch nicht so schnell erholen und hatten schon vorher ja gewusst, dass sie zusammenhalten müssen, dass sie gemeinsam trotz ihrer inhaltlichen Unterschiede Reformen auf den Weg bringen müssen. Es ist ihnen aber bisher nicht gelungen. Also Merz hat ja den Mund auch immer sehr voll genommen. Er hat erst angekündigt, dass die Leute das schon vor der Sommerpause merken sollten. Dann ist von dem Herbst der Reformen geredet worden, auf den wir jetzt im Frühjahr 2026 immer noch warten. Und wenn man hinter den Kulissen mit Spitzen von Union und SPD spricht, dann hört man immer das Mantra: Wir wissen, wir müssen diese Reformen machen. Wir wissen, wir müssen jetzt endlich etwas zu Wege bringen, was wirkt, sowohl was den Bürokratieabbau angeht, wie auch was die Sozialsysteme angeht. Also geplant ist ja, dass Ende März ein Gesundheitspapier kommt, im Frühjahr soll auch noch das Rentenpapier kommen. Also da soll dann auch aufgeschrieben sein, wie an Fuß und Kopf die Sozialsysteme reformiert werden, plus dass man über die Schuldenbremse nochmal reden muss. Das steht alles an. Aber dadurch, dass diese Parteien jetzt noch verzagter sind als das, was sie ja eben beide zu Recht beschrieben haben, sie vermutlich die Kraft nicht haben werden. Und das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich einem Frühjahr, einem Sommer entgegensehen, wo weitere Chancen verpasst werden. Und dann kommen wir in das große Desaster, wenn in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern und dann eben auch in Berlin gewählt wird.
Jetzt möchte ich noch mal eine Beobachtung einstreuen von gestern Abend. Da hat man gesehen, wie sich Hagel geäußert hat bei seinen ersten Worten vor den Parteimitgliedern und damit natürlich auch vor der gesamten Nation und dann Cem Özdemir. Und da hat man gesehen, es ging nicht nur um Profil oder inhaltliche Fragen, sondern es ist auch eine Frage der Persönlichkeit. Der Hagel hat eben seine eigene Art, die wirkt sehr defensiv, sehr glatt. Und Cem Özdemir ist rhetorisch schlicht und einfach ein Genie, der kann auch in einer emotional hochkochenden Situation die Emotionen einfangen und dann wieder auf die Ebene der Rationalität zurückbiegen. Der kann es einfach. Und das ist mein persönlicher Eindruck und ich sage das auch deshalb so deutlich, weil viele Menschen sich ja gar keine Gedanken machen um all diese komplizierten Dinge in der Politik. Die wollen irgendwo in die Mitte und dann entscheiden sie vielleicht nach Stilfragen. Wer verkauft sich einfach besser? Und da hat einfach Hagel wahrscheinlich einfach einen natürlichen Nachteil gehabt. Vielleicht war er nicht der richtige Kandidat in dieser Situation gegen diesen Herausforderer.
Ich glaube das so nicht, Herr Ihm. Der Hagel ist ja ein Typ, der kann auch anders reden. Der Hagel ist wie so ein Fußballspieler, der in der 86. Minute den Anschlusstreffer kassiert und auf einmal ist die Mannschaft, die lange geführt hat, steht mit weichen Knien auf dem Platz und kassiert dann in der Nachspielzeit die Niederlage. Das Problem an dem Hagel ist nicht der Typ Hagel, sondern das Problem an dem Hagel ist dieser programmatische Verzicht auf Profil und Inhalt. Und das war eine strategische Entscheidung der Union und das war eine desaströse Fehlentscheidung.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich würde das tatsächlich auch als ein fundamentales Problem ansehen. Ich glaube aber auch, was Sie, Herr Ihm, sagten, mit dem Genie Özdemir verweist ein wenig auf das Problem. Dass wir Özdemir, der sicherlich über rhetorische Fähigkeiten verfügt, gleich den Genie-Charakter verleihen, ist eher Ausdruck der Tatsache
eines enormen Abfalls. Also nur im rhetorischen Bereich, damit Sie mich nicht falsch verstehen.
Ob das dann hinhaut, will ich sehr in Frage stellen. Ich will mir nur mal die Freude erlauben, einen Kandidaten wie Helmut Schmidt oder auch einen Willy Brandt dagegen zu stellen. Und wir würden manch andere, ich muss gar nicht in die 60er Jahre mit Erler und anderen Figuren zurückgehen, um festzustellen, dass wir tatsächlich einen Verlust an absoluter Stärke und das dramatischerweise gerade in den alten Volksparteien haben. Die Tatsache, dass wir es oftmals nur mit einem herausstechend guten Kandidaten zu tun haben. Und natürlich ist Özdemir ein rhetorisch beschlagener Mann. Aber übrigens einer, der, wenn man es aufs Profil hätte ankommen lassen wollen, weit stärker angreifbar gewesen wäre. Özdemir konnte auch deshalb so glänzen, weil die beiden wirklich wie Pat und Patachon. Ich erinnere an diese schönen Bilder, wo sie beide die beiden grünen Ja-Zeichen hochgehalten haben. Das war übrigens das meist fotografierte Bild, wo sie einträchtig nebeneinander saßen. Also Herr Hagel hat es Herrn Özdemir ausgesprochen leicht gemacht. Und diese Tatsache verweist auf das Problem, dass wir es gerade in den Volksparteien, meinen Eindruck nach, nicht mehr mit dem Potenzial an starken Figuren zu tun haben und die sich dann vor dem Hintergrund einer leider dramatisch schärfer gewordenen medialen Landschaft umso weniger trauen, ein Profil zu entwickeln oder pointiert im Wahlkampf aufzutreten. Das war, glaube ich, die Krux, die hinter Herrn Hagel lag, der natürlich seiner Jugendlichkeit geschuldet, auch seiner gewissen Unbekanntheit, eben nicht den Mut hatte, nach vorne anzutreten und offen zu sein. Und dann tatsächlich, man muss es so formulieren, ich nehme das Bild von Herrn Röder auf, er hat sich 86 Minuten hinten reingestellt. Er hat auf Defensive gemacht, einen Vorsprung vermeintlich verteidigt, kriegt dann tatsächlich das 1-0 und war nicht mehr in der Lage zu reagieren und ist dann panisch nach vorne gerannt. Dieses Dilemma ist aber eines, was wir, glaube ich, nicht nur sehen bei der CDU. Wir sehen es auch bei der SPD und wir haben insofern ein echtes Problem auch mit unserem Personal, mit dem Spitzenpersonal, mit Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht mehr in so gerade so harten Zeiten nicht mehr hinreichend überzeugen und deshalb auch so weggefegt werden. Letzter Vergleich, das Riesenproblem beispielsweise auch der SPD, das ist im Bund gar nicht so diskutiert worden, hing an einem entscheidenden Fehler und ziemlich markanten Fehler des Kandidaten Andreas Stoch, der nun wahrlich ja nicht ein Kandidat der Arbeiterklasse war, sondern als ehemaliger Kultusminister die große Fähigkeit aufbrachte, nachdem er die Tafel besucht hatte, anschließend im Auto seinem Fahrer den Hinweis zu geben, fahr doch mal nach Frankreich rüber und kaufe für mich Entenpastete und bring noch ein Baguette mit.
Und das vor laufender Kamera.
Das vor laufender Kamera. Damit will ich sagen, die Instinktlosigkeit bei ohnehin schwachen Kandidaten führt dazu, dass ein kleiner Fehler, ich erinnere an Armin Laschet, ein kleiner Fehler einen ganzen Wahlkampf im wahrsten Sinne verhageln kann. Und das ist ein echtes Profilproblem, das ist ein Problem der Ausstrahlung von Kandidatinnen und Kandidaten. Und das machte dann, um das Genie nochmal aufzunehmen, das Genie Özdemir aus, in Anführungszeichen.
Ja. Ich will gar nicht widersprechen bei der Analyse. Es mag nur zur Verteidigung dieser wie Kiesel glatt geschliffenen Politiker zur Verteidigung vorgetragen sein, dass Social Media nun wirklich brutal ist. Ne?
Brutal,
also,
das ist wahr, Frau Quartweg. Aber
das Video, also das Video von dem Hagel, war 14 Jahre alt, das, klar, das war natürlich unmöglich, wie der sich in dem Moment benommen hat, aber...
8 Jahre waren es, glaube ich, nur.
8 Jahre,
Jahre. Aber das war unmöglich, klar, aber dass das dann wirklich einen Wahlkampf entscheidet, ja, so schlimm war die Sünde dann aus meiner Sicht auch nicht, dass es den Wahlkampf entscheiden muss. Und deshalb versuchen die natürlich, keine Fehler mehr zu machen.
Aber das war,
und treten
das
entsprechend glatt auf.
Ja, aber
und ich meine, wenn man sich jetzt mal überlegt, man stelle sich nur mal kurz vor, Herbert Wehner im Social-Media-Zeitalter, ja, der wäre sicherlich auch sturmreif geschossen worden.
Ja, und zugleich würde ich sagen, Einspruch erheben, denn erstens hat der Özdemir sich sehr geschickt gegen seine eigene Partei gestellt und damit ja nun weiß Gott Ecken und Kanten hervorgetan. Aber wer... Und das ist das Entscheidende, finde ich. Wer ist der heimliche Star in diesem Wahlkampf gewesen? Bad Boy Boris Palmer. Und ich meine, der Inbegriff der politischen Inkorrektheit. Ein unabhängiger Kopf, der sich nicht um das schert, was Social Media oder wer auch immer der Mainstream über ihn sagt, ist Boris Palmer. Und ich meine,
deshalb ist er auch parteilos und nur OB von Tübingen. Also das habe ich so gesagt.
Aber in Tübingen ist er der nicht nur ungekrönte, sondern gekrönte König. Und der Özdemir macht ihn zu seinem Buddy. Und ich meine, das war für den Özdemir ein ganz cooler Move, diesen Boris Palmer herbeizuholen. Das hat ihm mit Sicherheit enorm genützt. Und ich finde gerade diese Kombi aus Özdemir und Boris Palmer, die sollte man sich nochmal genauer angucken. Das ist nämlich das Gegenteil dieser rundgelutschten Politiker, von denen wir gerade gesprochen haben. Und die haben damit Erfolg gehabt.
Aber da muss man natürlich auch die Rede auf Friedrich Merz bringen. Wenn der mal einen rausholt, Beispiel Stadtbild, dann regt sich alle Welt auf. Obwohl
ich glaube,
eigentlich auch nur klare Rede ist.
Ich glaube vor allem, dass Manuel Hagel das große Problem hatte, dass gerade weil er davor das Profil nicht gezeigt hat und übrigens auch auf anderem Wege die Bekanntheit, möglicherweise auch mal über eine kontroverse Debatte, die er ausgehalten hat und deutlich gemacht, hier stehe ich und halte es durch, gerade weil er das nicht hatte, dadurch schlug dieses Video wie eine Bombe ein. Hätte er davor in härterer Auseinandersetzung Profil gezeigt, hätte er kenntlich gemacht, welchen Charakter er ist, dann hätte ihm dieses Video nicht so viel anhaben können. Er hätte sich wahrscheinlich auch besser zur Wehr gesetzt. Also, um es nochmal auf das Wehner-Beispiel zu bringen. Bei Wehner wusste jeder ganz genau, wo dieser Mann steht. Deswegen hat er Dinge raushauen können, die heute gar nicht mehr vorstellbar sind. Übrigens auch ein Franz Josef Strauß, auch wenn ich natürlich zugebe, die damaligen Zeiten waren weit, weit härter im Nehmen als heute. Und da muss man durchaus auch fragen, wie weit wir mit dem medialen Betrieb manchmal tatsächlich zu sensibel sind und Härten zu sehr aufwerten. Aber das war trotzdem Hagels eigenes Problem. Er muss davon ausgehen, es kann so etwas passieren. Davor muss ich eine gewisse Statur gewonnen haben, die hatte er nicht.
Nun finden die Parteien zurzeit nur langsam wieder aus dem Wahlkampf heraus, muss man ihnen gönnen. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Im Bund sehen wir, dass Schwarz und Rot sich wie zu schlimmsten Ampelzeiten nach der Methode Kuhhandel miteinander umgehen. Gibst du mir, gebe ich dir. Gibst du mir nicht, gebe ich dir nichts. Das Ergebnis ist Frust und Stillstand. Özdemir und Hagel,
wollen dagegen gestalten, haben sie versprochen. Aber können sie das? Haben sie den Willen? Können die tatsächlich kreativ zusammenarbeiten?
Jetzt muss man erstmal schauen, ob die Revanche, die die Union gerade fährt mit dem Thema Amtszeit teilen, ob die das weiter durchziehen. Ich habe hier in Berlin schon gehört, dass es ja auch möglich ist, einfach mal 3 Monate keine Koalition zu bilden. Und dann sieht die baden-württembergische Verfassung vor, dass neu gewählt werden muss. Also noch ist die Union ganz schön auf der Zinne, weil sie eben auch sagen, Schmutzkampagne, Schmutzwahlkampf, vor dem Hintergrund, dass eben dieses Video, über das wir gerade sprachen, von der rehäugigen Eva, das von einer grünen Politikerin lanciert worden war. Also da ist im Moment noch ganz schön viel Unmut. Das heißt, die brauchen schon auch noch mal eine Zeit, um aufeinander zuzugehen. Vor 4 Wochen hätte man noch gesagt, na klar, die zwei, das Stichwort ist eben schon gefallen, sind wie Patt und Patterchen. Das wird schon funktionieren. Und der Özdemir hat sich ja auch hinreichend von seiner Partei abgesetzt, sodass einer funktionstüchtigen Koalition mit der Union nichts im Wege steht, zumal die Grünen in Baden-Württemberg es ja gewöhnt sind. Das ist so der eine Blick darauf. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wann die Union das Kriegsbeil an der Stelle wieder eingräbt, aber im Moment sind sie da erstmal auf Krawall gebürstet. Und dann muss man auch nochmal schauen, wie das so alles widerspiegelt mit der Grünen Partei. Der Özdemir kriegt durchaus auch Druck. Der hat sich im Wahlkampf dem wunderbar entzogen und da haben auch alle die Füße stillgehalten. Aber jetzt ist schon die grüne Jugend um die Ecke gekommen und sagt dem Özdemir, wie er im Bundesrat abstimmen soll und dass er eben bestimmte Dinge zu vertreten hat. Das ist erstmal nur die grüne Jugend, da kann er lächelnd drüber hinwegsehen. Aber wir wissen ja noch nicht, wie der sich nun anbahnende Kampf zwischen dem Realo-Flügel und dem linken Flügel ausgeht. Also auf der einen Seite die grüne Jugend und auf der anderen Seite ein Omid Nuripur, der gestern schon gesagt hat, so wie Özdemir den Wahlkampf gemacht hat, also sehr mittig, sehr, für die Grünen sehr konservativ, das könnte die Blaupause für weiteren Erfolg der Grünen sein. Und auch davon ist Özdemir abhängig.
Das werden wir sicherlich in einem eigenen Forum noch mal en Detail besprechen können, wenn die Zeit reif ist. Jetzt geht sie uns langsam zu Ende. Baden-Württemberg ist ein merkwürdiges Land. Es wird von Schwaben und Badenern gleichzeitig bewohnt, was nach allgemeiner Menschenkenntnis keine günstige Konstellation ist. Das Land war die Heimat von Gottlieb Daimler und Rudolf Steiner. Ingenieure und Tüftler finden sich dort in ebensolcher Zahl wie Esoteriker und Moralisten. Die Wirtschaft wünscht sich weniger Regeln. Die Bürger bestehen auf die Kehrwoche. Das Land kann alles außer Hochdeutsch. Kann so ein Gebilde überhaupt für irgendetwas ein Vorbild sein, gerade in den kommenden Wahlkämpfen in Rheinland-Pfalz und danach im Osten?
Ich glaube nicht wirklich. Ich glaube, dass wir in Baden-Württemberg, ich meine, ich kenne Baden-Württemberg, ich habe 13 Jahre dort gelebt, und dass wir aber vor allen Dingen politisch eine Sondersituation erlebt haben. Ich meine, wo sind die Grünen bei 30%? In Baden-Württemberg, weil sie die baden-württembergischen Grünen sind, die dann auch noch sagen mit Özdemir, wir sind die Schwesterpartei der sonstigen Grünen, was ja auch ein cooler Move war. Kretschmann war immer ein Sonderfall. Der Özdemir ist auch eigentlich einer der Politiker, der eigentlich eine Union irgendwann mal verloren gegangen ist. Also insofern würde ich in Baden-Württemberg stark darauf abheben. Wir haben in der Konstellation mit der Stärke der Grünen schon eine Sondersituation, die so nicht 1:1 übertragbar ist.
Und noch je eine halbe Minute für Albrecht von Lucke und Eva
Quartbeck. Mit der Stärke sicherlich, aber die entscheidende Frage ist gestern mit dem gestrigen Tage ein bisschen näher gerückt, nämlich die große Frage, wo bekommt die CDU eigentlich den nächsten Koalitionspartner her, wenn die SPD am Ende ist? Und da sehe ich natürlich eine gravierende Vorentscheidung in Richtung natürlich dann nicht weiter grün-schwarzer Konstellation, sondern schwarz-grüner Koalition ein. Es war ein Kardinalfehler der rechten Seite des CDU-CSU-Spektrums, vor allem von Herrn Söder, zu glauben, Grüne kann man entbehrlich machen, man muss sie bekämpfen, manchmal härter als die AfD. Man wird die Grünen noch sehr brauchen für eine progressive, sozial-ökologische Wirtschaftspolitik, die dann auch wieder zukunftsgewandt ist. Und ich glaube, das ist mit dem gestrigen Tage sehr viel deutlicher geworden.
Eva Quartbeck, ein letztes, prägnantes Schlusswort von Ihnen.
Wenn wir auf die Wahlen im Herbst schauen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt insbesondere, dann werden wir nicht mehr über die politische Mitte reden, sehr wenig über die politische Mitte reden und wieder sehr viel über die politischen Ränder reden müssen. Und das sind dann echt komplett andere Probleme als in Baden-Württemberg.
Eva Quartbeck, Chefredakteurin beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie berichtet von Berlin aus. Professor Dr. Andreas Rötter, Historiker von der Universität Mainz und Leiter der Denkfabrik Republik 21. Und schließlich Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Wir diskutierten hier anlässlich des Wahlergebnisses über die Signale, die aus Baden-Württemberg kommen und inwiefern diese Wahl und auch die kommenden unsere Demokratie auf den Prüfstand stellen. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm. Ihnen dreien herzlichen Dank für die Diskussion und Ihnen als Publikum danke zum Zuhören.